Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Herzlich willkommen zum Gespräch über Lebensfragen. Begrüßen Sie aus Mainz
Bischof Peter Kohlgraf
und Anja Schneider, Journalistin. Uns ist eine junge Frau zugeschaltet, die sehr reich ist. Sie ist Millionärin und sie setzt sich dafür ein, dass sie und andere reiche Menschen in unserer Gesellschaft mehr zur Kasse gebeten werden, zum Wohle aller. Sie möchte gern Stefanie Bremer genannt werden und ist uns von einem Ort am Bodensee zugeschaltet. Hallo Frau Bremer.
Guten Tag.
Frau Bremer, warum treten Sie lieber unter Pseudonym in der Öffentlichkeit auf?
Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Um eindeutig darzustellen, dass die Thesen, die ich aufstelle, die Meinungen, die ich vertrete, das sind meine Meinungen und nicht die Meinung unserer Unternehmung. Deswegen trete ich unter einem Pseudonym auf.
Frau Bremer zählt mit ihrem Vermögen zu den reichsten Menschen in Deutschland und hat dadurch einen außergewöhnlichen sozialen Status. Und Sie, Bischof Kohlgraf, haben durch Ihr Amt auch eine besondere Position in der Gesellschaft. Gemeinsam sprechen wir über das Thema Geld, Reichtum, Status und wo bleibt die Verantwortung? Bei Millionenvermögen denken viele an goldene Löffel, Butler. Wo lassen Sie sich bedienen, Frau Bremer?
Gar nicht. Also ich lasse mein Auto in einer Werkstatt reparieren und die Reifen tauschen, aber ich habe keine Hausangestellten, die mir den Haushalt schmeißen oder gar die Klamotten zurechtlegen oder ähnliches.
Wie ist das bei Ihnen, Bischof Kohlgraf? Angesichts Ihrer Position könnte man denken, Sie werden sehr umsorgt. Doch kürzlich waren Sie am Telefon in Eile. Sie haben mir gesagt, Sie mussten noch schnell ein Brot kaufen vor Ladenschluss. Warum machen Sie sowas selbst?
Weil ich es gerne mache, weil ich ein bisschen Bewegung brauche, weil Einkaufen auch eine Möglichkeit ist, Menschen zu treffen und zu begegnen. Ich gehe gerne auf den Wochenmarkt. Umsorgt oder bedient werde ich in dem Sinne nicht, aber ich bin auch ganz froh, dass ich jemanden habe, der sich um meine Wäsche und meine Wohnung kümmert, weil das einfach etwas ist, was ich alleine nicht schaffen könnte derzeit.
Frau Bremer, Sie sind aufgewachsen in einer sehr reichen Familie. Sie besuchten aber eine öffentliche Schule. Was war bei Ihnen im alltäglichen Leben anders als beim Rest der Klasse?
Gar nicht so viel, würde ich sagen. Also in meinem regulären Alltag war, glaube ich, nichts anders als bei den anderen. Wir hatten zwar ein Einfamilienhaus mit Garten. So rückblickend war es sicherlich herausragend. Also wir hatten alle unsere eigenen Zimmer. Es gab dann auch noch ein extra Bibliothekszimmer, gleichzeitig Gästezimmer. Aber wir hatten keine goldenen Wasserhähne oder Swimmingpool oder Sonstiges.
Sie haben Vermögen, weil aus der Familie Ihres einen Elternteils ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut worden ist.
Genau.
Im Schwaben. Vermutlich hätten Ihre Eltern nie arbeiten müssen, haben es aber getan. Und das außerhalb der Firma?
Ja, meine Eltern haben außerhalb der Firma gearbeitet, waren beide selbstständig und haben somit ihren Lebensunterhalt selbst verdient.
Und auch Sie sind heute berufstätig. Sie haben Ihren Master im Management mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit und arbeiten als selbstständige Nachhaltigkeitsberaterin. Das heißt, Sie beraten Kommunen und Firmen. Gehen wir gerade noch mal kurz zurück in Ihre Jugend. Wann wurde Ihnen konkret klar, in welchem Moment wir haben mehr Geld als andere?
Das war nach einem Urlaub, den wir nach Kanada gemacht haben. Wir haben dort Verwandte besucht und sind 3 Wochen lang durch das Land gereist. Und wie ich dann zurückkam und das voller Vorfreude meinen Mitschülerinnen erzählen wollte, kam ich sehr schnell ins Stocken, weil die anderen doch eher skeptisch geschaut haben und dann irgendjemand fragte, sind deine Eltern Bonzen, dass ihr euch sowas leisten könnt? Und da war ich erst sehr verwirrt, weil ich Bonzen nur aus Jim Knopf kannte als chinesische Verwaltungsbeamte. Und war aber dann einfach sehr verstört, weil ich dachte, ich wollte meine Urlaubserlebnisse teilen, aber das war irgendwie nicht gewünscht. Und dann habe ich so langsam gemerkt, das war wohl nicht normal. Das ist nicht das, was meine MitschülerInnen erlebt haben.
Bischof Kohlgraf, was haben Sie erlebt? Konnten Sie nach Kanada reisen in Ihrer Jugend?
Nein, aber ich habe es ehrlich gesagt auch nicht vermisst, weil das überhaupt nicht auf meinem Horizont war. Also mein erstes Urlaubserlebnis war eigentlich ein Ferienlager mit den Messdienern in der Schweiz. Ich war total begeistert über die hohen Berge. Und sonst haben wir eigentlich Urlaub gemacht bei Onkel und Tante in der Eifel mit den Fahrrädern und so. Auch das war schön, Ich habe natürlich dann auch, vielleicht war ich jetzt die andere Seite, dass ich dann so die Urlaubserlebnisse der Mitschülerinnen und Mitschüler hörte und dachte, na, das geht bei uns nicht. Aber wir haben uns jetzt auch nicht dadurch irgendwie, sag ich mal, zurückgesetzt gefühlt. Dadurch, dass der Vater auch früh gestorben ist, ging es halt nicht. Aber richtig vermisst habe ich es dann auch nicht, so größere Touren.
Vermögen ist sehr ungleich verteilt, offenbar in unserer Gesellschaft. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat im vergangenen Jahr eine Studie zu deutschem Milliardenvermögen veröffentlicht mit einem interessanten Hinweis. Die Datenlage zu sehr großen Vermögen sei sehr lückenhaft. Die Steuerbehörden hätten keinen systematischen Überblick, seit in den 1990er Jahren die Vermögenssteuer ausgesetzt worden sei. Frau Bremer, Ihnen ist es ein Herzensanliegen, dass wir offen über Geld reden. Warum?
Geld, wie alle anderen Themen, über die wir nicht sprechen, steht zwischen uns. Und alles, worüber wir nicht reden, verhindert Verständnis und es verhindert Veränderung. Also wie Sie schon sagen, wenn wir nicht wissen, wo das Geld liegt und wie ungleich es tatsächlich verteilt ist, dann macht es uns das umso schwerer, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, damit wir dagegen steuern. Und ich finde außerdem, wenn man nicht über Geld redet, dann fördert man die Spaltung und man grenzt sich selbst aus. Und in manchen Fällen wollen Menschen sich dadurch sogar überhöhen. Und ich finde, das ist absolut verwerflich und da möchte ich mich dagegen stellen.
In welcher Form haben Sie dieses Vermögen bekommen und wie hoch ist es?
Ich habe es in Form von Unternehmensanteilen bekommen. Das heißt, ich halte Anteile an einem Unternehmen und bekomme aus diesen Anteilen jährlich Ausschüttungen. Das heißt, der überwiegende Teil meines Vermögens ist fixiert, also kann ich nicht von der Bank abheben. Und ein kleiner Teil davon ist Bargeld bzw. auf meinem Konto. Ich habe das mittlerweile investiert in 3 Immobilien, in denen ich Wohnungen günstig vermiete.
Und Vermögen in welcher Höhe? Wovon reden wir da? Von wie vielen Millionen?
Es sind etwas mehr als 10 Millionen. Aber selbst mit den Anführungszeichen nur 10 Millionen gehöre ich zum reichsten 1% in Deutschland.
Bischof Kohlgraf, Sie haben als Schulpfarrer gearbeitet. Da hat man schon eine herausgehobene Position. Sie wurden Professor, dann Bischof. Wo ist Status schön? Wo schafft er Abstand?
Also ich merke schon, dass ich als Bischof oft für viele Menschen auch qua Amt jemand bin, vor dem sie Respekt, man könnte auch negativ sagen, ein Abstandsgefühl haben. Auch wenn ich in Gemeinden komme, ich hoffe, dass die Leute mich einigermaßen normal behandeln, aber es wird natürlich auch, wenn der Bischof kommt, auch ein Stück schöne Welt inszeniert, will ich nicht sagen, aber doch dargestellt. Also man will sich von seiner besten Seite zeigen. Man will zeigen, was man kann, was man macht. Das ist vielleicht heute auch noch mal ein Stückchen weniger als vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Ich glaube schon, dass das auch ein Stück Normalität geworden ist. Also ich fahre hier auch in der Stadt mit dem Bus. Das ist auch eine Erfahrung für manche, plötzlich den Bischof da mit dem Rucksack im Bus zu sehen. Aber das mache ich jetzt auch nicht aus Strategie, sondern einfach, weil ich es gerne mache und weil es schneller geht als zu Fuß. Oder jedes Mal den Chauffeur zu holen. Also es ist ein ständiges Austarieren, aber ich hoffe, dass ich jemand bin, der nicht seinen Status inszeniert.
Frau Bremer, was haben Sie getan, als Sie als Schülerin von dem Vermögen erfuhren? Luxuskleidung, vielleicht ab 18 ein Porsche, Ferrari oder Maserati kaufen?
Wie furchtbar. Nein, was soll ich denn damit? Kleidung muss mir stehen, muss den Sinn erfüllen, mich zu bekleiden. Sie muss nicht irgendwelche Logos drauf haben. Wie meine Mutter sozusagen pflegt, ich laufe doch nicht für andere Firmen Werbung. Und auch irgendein teures Auto, was soll ich damit? Ich möchte mich nicht von anderen Menschen distanzieren und zur Schau stellen, dass ich irgendwie mehr habe als andere, zumal ich es ja überhaupt nicht selber verdient habe. Also nichts liegt mir ferner. Nee, ich habe eher angefangen, mir die Frage zu stellen, was mache ich denn damit in Zukunft? Weil es war ja auch das Alter, wo man anfängt, sich damit zu beschäftigen, was in der Welt passiert und zu erkennen, es gibt sehr viele Probleme auf dieser Welt und die meisten davon lassen sich über Geld lösen und ich werde in Zukunft über viel Geld verfügen. Und das habe ich schon als sehr, sehr große Verantwortung, teilweise als Belastung empfunden. Und dann habe ich angefangen, Fragen zu stellen und mein Umfeld zu fragen, wie gehe ich denn damit am besten um? Wie soll ich entscheiden, was mit meinem Geld passiert?
Sie haben in sehr jungen Jahren in die sogenannte Bewegungsstiftung investiert. Diese Bewegungsstiftung unterstützt soziale Bewegungen, die sich für Ökologie, Frieden und Menschenrechte einsetzen. Warum gerade diese Stiftung?
Menschen aus meinem Umfeld sind auch Stifterinnen in dieser Stiftung. Und es war einfach ein sehr guter Ort, um sowohl mit Menschen zusammenzukommen, die selber vermögend sind, als auch mit den AktivistInnen, die das gestiftete Geld verwenden. Das heißt, ich konnte mich einmal austauschen mit Menschen, die selber Geld haben und es für gute Sachen verwenden wollen, und mit Menschen, die das Gute tatsächlich tun. Und das hat mir sehr viel weitergeholfen.
Beim Stichwort Millionenvermögen haben viele so ihre Vorstellungen im Kopf. Haben Menschen Ihnen gegenüber Vorbehalte?
Sicherlich. Ich denke mal, umso mehr, je mehr sie mich nicht kennen. Ich habe keine Ahnung von Geld. Ich wäre ein Gutmensch. Ich hätte ja sicherlich noch nie gearbeitet, sonst wüsste ich, dass das alles Humbug ist, was ich da erzähle. Meine Vorfahren würden sich sicherlich im Grab umdrehen angesichts meines Umgangs mit dem Geld. Ach, und das Häufigste ist sicherlich, hier ist meine Kontonummer, falls du zu viel Geld hast, schick's doch einfach mir, ich verwende es gut.
Ich erzähle da mal nicht, was ich so über mich lese, dann haben wir gut zu tun. Ja, es ist, man wundert sich manchmal, was Leute sich trauen, über jemanden zu urteilen. Das ist schon sehr, fast auch schon erschreckend, ehrlich gesagt.
Bischof Kohlgraf, als Bischof treten Sie mit Machtinsignien auf, mit Mitra, also der Bischofsmütze und dem Bischofsstab. Tragen Sie das gern oder ist Ihnen das unangenehm?
Also ich habe mich damit abgefunden. Also Freunde von mir haben beobachtet, dass ich mich beim ersten Mal offenbar relativ unwohl gefühlt habe in diesen Kleidungsstücken oder Insignien. Mittlerweile nehme ich es ehrlich gesagt relativ entspannt, weil ich auch sage, einerseits ja, es sind Machtinsignien, aber es geht letztlich auch um darum zu zeigen, nicht die Person ist das Entscheidende. Die Person, also ich bringe mich schon als Person ein in dieses Amt, aber es geht um etwas anderes. Und ich glaube, dass das gar nicht so weit entfernt ist von dem, was Frau Bremer sagt, nämlich, dass man letztlich in einen Dienst in einer Gemeinschaft steht. Dafür stehen diese mittelalterlichen Insignien, zu denen kann man stehen, wie man will. Ja, also das, daran hängt nicht mein Herz. Aber man steht im Dienst an einer Gemeinschaft und es geht nicht darum, sich selber zu produzieren. Es geht auch nicht darum, sozusagen die Bedarfe Einzelner jetzt in den absoluten Vordergrund zu spielen, sondern letztlich ist auch der Bischof ein Dienst an einer Gemeinschaft und auch an einer Gesellschaft.
Bischof Kohlgraf, wo, in welchen Bereichen können und wollen Sie Ihren Einfluss ausspielen?
Es gibt viele Ebenen, wo wir uns treffen, wo wir sprechen, wo wir uns austauschen. Das meiste, würde ich sogar sagen, passiert gar nicht in der Öffentlichkeit, sondern es sind Gespräche im Hintergrund, wo ich auch merke, das sind Menschen, die sich größtenteils, so wie ich es erlebe, tatsächlich auch für eine gerechte Gesellschaft einsetzen, mit unterschiedlichen politischen Herkünften und Ansichten, aber wir tauschen uns aus. Und ja, ich glaube, das ist eine der Möglichkeiten, auch Einfluss zu nehmen. Das, was man öffentlich vom Bischof wahrnimmt, also öffentliche Stellungnahmen, Predigten und so weiter, ist eigentlich der geringste Teil meiner Arbeit, sondern das meiste läuft eigentlich im Hintergrund in solchen Konferenzen und Gesprächen und Begegnungen. Und da merke ich schon, dass auch Menschen, die in der Politik tätig sind, durchaus auch Interesse daran haben zu hören, was denn ein Bischof auch sagt oder die Kirche sagt zu diesen Themen, weil uns bei aller Kritik an der Kirche immer noch auch eine, denke ich mal, Sachkenntnis auch in diesen Fragen zugesprochen wird. Ich denke an den ganzen Bereich der katholischen Soziallehre, die eine lange Geschichte hat und die auch wirklich wichtige Prinzipien formuliert für ein gutes Miteinander in einer Gesellschaft. Wenn ich an Solidarität, Subsidiarität und Menschenwürde und so weiter erinnere, das sind durchaus Themen, die nicht spezifisch christlich sind, aber die in der katholischen Soziallehre auch ein Fundament haben. Und das sind Themen, in denen wir uns auch gut positionieren.
Frau Bremer, Sie denken auch über die politische Dimension nach, die Ihr Vermögen haben kann. Sie haben in Deutschland die Initiative Tax Me Now mitgegründet. Was sind Ihre Forderungen?
Tax Me Now hat 5 Forderungen. Die erste ist eine faire Ausgestaltung der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Denn die Erbschafts- und Schenkungssteuer in ihrer jetzigen Form ist verfassungswidrig. Die zweite Forderung bezieht sich auf die Vermögenssteuer. Wie Sie schon gesagt haben, ist die ausgesetzt seit 1996. Hier gibt es einen Auftrag, sie zu überarbeiten, damit sie wieder mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und dann könnte man sie wieder einsetzen. Die dritte Forderung bezieht sich auf die Kapitalertragssteuer. Das ist eine Form der Einkommenssteuer und fällt dann an, wenn man Geld anlegt. Im Gegensatz aber zur Lohneinkommenssteuer, wenn also Menschen arbeiten, wird sie nicht progressiv erhoben, sondern pauschal. Das heißt, egal wie viel Rendite ich habe, wenn mein Geld für mich arbeitet, zahle ich immer 25% Steuern. Und wir wollen, dass das angeglichen wird. Die vierte Forderung bezieht sich auf eine Vermögensabgabe, einmalig, um die Schulden aus der Corona-Pandemie zu tilgen. Und darüber wollen wir eine offene Diskussion. Ist es an der Zeit, dass vermögende Menschen sich einmal mehr beteiligen? Die letzte Forderung bezieht sich auf die Finanzbehörden. Wir wünschen uns, dass sie deutlich besser ausgestattet werden, was Personal und Budget angeht, damit sie wirklich unabhängig arbeiten können. Und vor allem auch, damit sie große Steuerdelikte innerhalb der Verjährungsfristen bearbeiten können.
Bischof Kohlgraf, was sagt die Amtskirche dazu?
Also so ganz konkrete Themen sind meines Wissens gar nicht so stark im Raum, aber dass natürlich auch gesetzliche Regelungen, die diese Solidarität, die ich eben genannt habe, als ein Prinzip auch einfordern, ich glaube, das ist auch eines der Anliegen. Natürlich kann so ein Prinzip der Solidarität nicht völlig im Unverbindlichen bleiben. Also ich denke mal zum Beispiel, wir haben ja auch Kontakt so in die Arbeitgeberwelt. Auch da formuliert zum Beispiel die katholische Soziallehre auch eine Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also das heißt, dass auch da nicht einfach von oben top-down etwas entschieden wird, sondern dass auch Menschen an Gewinnen beteiligt werden. Also dass es auch da eine Form der Solidarität gibt. Also kein völlig ausufernder Kapitalismus, sondern auch eine Beteiligung von Menschen. Also da gibt es, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten. Aber ich glaube, das, was gesagt wurde, so an diesen fünf Punkten, das wären auch Punkte, mit denen sich etwa eine katholische Ethik oder christliche Ethik auch gut beschäftigen und anfreunden könnte.
Es ist schon lange her, vor 10 Jahren, 2014, haben die evangelische und die katholische Kirche gemeinsam ein Sozialwort formuliert, sich dabei auch zu gerechter Steuerpolitik und Steuermoral geäußert, aber ohne konkrete Forderungen zu stärkeren Besteuerung von reichen Menschen. Und dafür wurden sie auch kritisiert von Sozialethikern von verschiedenen Gruppen. Was denken Sie persönlich darüber?
Ich kenne jetzt nicht jedes Detail dieses Papiers. Es ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Problematik, wenn Kirche sich zu solchen Themen äußert, dass sie relativ schnell auch parteipolitisch instrumentalisiert wird. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo sich Kirche doch weitgehend zurückhält, gerade wenn es in Wahlkampfzeiten und so weiter geschieht. Aber dass man sich, und das ist natürlich auch, das muss man auch sagen, in allen ethischen Fragen, auch katholischerseits, dafür spreche ich jetzt als Bischof, ja auch unterschiedliche Zugänge geben kann, wie es denn zu solchen gerechten Verhältnissen kommen kann. Da gibt es ja nicht die eine Patentlösung. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, über den sich dann auch gestritten wird.
Frau Bremer, wie erleben Sie es?
Ja, da stehe ich auch dahinter, dass es nicht die eine Patentlösung gibt. Ich denke aber schon, dass sich herausragende Institutionen gerne noch deutlicher dazu äußern könnten, dass Vermögensungleichheit ein massives Problem für unsere Gesellschaft ist und dass man da dringend was dagegen tun muss. Denn ich finde, es wird viel zu häufig dann immer auf die Gruppen herabgeschaut und getreten, die eigentlich nichts dafür können und die auch eigentlich keinen Spielraum mehr haben. Wir sehen das ja aktuell wieder. Bei wem soll gestrichen werden? Bei Bürgergeldempfängern und bei MigrantInnen. Anstatt dass wir sagen, okay, wir besteuern jetzt endlich mal die Vermögenden gerecht. Aber nein, das ist ja eine einflussreiche Wählergruppe. Die finanzieren unsere Parteien. Die kommen ganz gerne mit der Arbeitsplatzkeule. Und die fassen wir lieber mit den Samthandschuhen an.
Wie reagieren denn andere reiche Menschen auf Ihre Forderungen, Frau Bremer?
Mal so, mal so. Es gibt natürlich die, die sagen, nein, das siehst du alles völlig falsch und wir zahlen schon viel zu viel Steuern. Und außerdem, wir erhalten ja Arbeitsplätze und wir übernehmen Verantwortung. Das ist immer ein sehr schönes Argument, denn das setzt ja immer voraus, dass alle Menschen, die nicht vermögend sind oder eine Firma leiten, die übernehmen sicherlich keine Verantwortung. Das hören bestimmt alle Menschen, die Pflegearbeit zu Hause machen, unbezahlt, sehr, sehr gerne. Das sind also Menschen, die keine Veränderung wollen, die eher weniger Steuern noch zahlen wollen. Es gibt aber auch natürlich diese Menschen, die dann auch zu uns kommen und sagen, wir finden das richtig. Ich finde nicht gerecht, wie wenig Steuern ich zahlen muss.
Und lassen Sie da so ein bisschen mit sich reden bei den Forderungen? Gehen Sie da auch aufeinander zu?
Auf jeden Fall. Also am beliebtesten ist meistens die Kapitalertragssteuer, weil das am wenigsten wehtut. Aber wenn es zum Beispiel um eine Vermögenssteuer geht, da wird dann schnell argumentiert, ja, aber da muss ja jedes Jahr eine Erfassung gemacht werden und da fressen ja die Bürokratiekosten die Erträge auf. Wir erinnern uns an den Anfang, also selbst wenn wir eine Vermögenssteuer von 0% hätten, hätten wir zumindest mal eine klare Datenlage, wo denn das Geld liegt. Aber ja, es gibt immer Favoriten bei den Menschen, was sie haben wollen und was sie nicht haben wollen. Und da gehe ich dann wieder zurück. Wir können und diskutieren, wie wir hinkommen. Aber dass wir vorwärts gehen müssen in Richtung mehr Steuergerechtigkeit, da lasse ich nicht mit mir diskutieren.
Es gibt ja durchaus auch, sage ich mal, vielleicht mutigere Ansätze in der christlichen Tradition, die viel, viel deutlicher sind. Aber wenn ich sowas heute sagen würde als Bischof, wäre ich schnell als Kommunist verschrien. Das will man natürlich irgendwie auch nicht. Aber solche Ansätze gibt es natürlich. Also bis hin zu Papst Franziskus jetzt in der neuesten Zeit. Also ich weiß noch, als er in einer seiner Texte gesagt hat, also die Wirtschaft, in der wir weltweit, er hat ja immer die Weltwirtschaft im Blick und nicht die soziale Marktwirtschaft vielleicht in Deutschland, sondern die Weltwirtschaft, und er sagt, diese Wirtschaft tötet Menschen, ist er ja auch in großen deutschen Zeitungen sehr geprügelt worden, dass er überhaupt kein Verständnis hätte für sozusagen die großen sozialen Verdienste auch von Wirtschaftsunternehmen hier in Westeuropa und so weiter. Ich glaube aber, dass der Papst tatsächlich einen weiteren Blick hat und eine sehr deutliche Sprache spricht. Aber richtig Freunde hat er sich mit dieser Botschaft auch nicht nur gemacht. Und das ist jetzt halt tatsächlich so eine Situation, auch in der so ein Bischof steht. Wie deutlich muss ich sprechen, darf ich sprechen, um am Ende auch ernst genommen zu werden als Gesprächspartner? Das merke ich in vielen anderen Themen, dass man schon eine klare Sprache führen muss. Und klar Themen benennen muss, aber eben auch die Erfahrung macht, wenn man nur polarisiert, dann ist man für eine bestimmte Seite eben kein Gesprächspartner mehr. Und das ist auch die Frage, will ich das? Und das merke ich jetzt nicht nur in dieser Frage von Steuergerechtigkeit, was Sie sagen, sondern in vielen anderen Fragen auch. Es ist auch ein bisschen Aufgabe der Kirche, so die verschiedenen Parteien irgendwo im Gespräch zu halten. Und das ist manchmal gar nicht so einfach.
Vielleicht ist es für einige Menschen auch schwer, sich das vorzustellen, wenn es recht abstrakt um Steuern geht. Frau Bremer, können Sie denn mal ein konkretes Beispiel nennen, wo Sie sagen, da werden Reiche quasi bevorzugt?
Auf jeden Fall. Ein sehr schönes Beispiel kommt aus der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Wenn wir uns dort die Statistik anschauen, wie viel Steuern anfallen, dann sagt sie uns das Folgende. Die Erbschaftssteuer beginnt bei 7% und endet bei 30%. Und das steigt an, je höher das vererbte Vermögen ist. Es gibt aber so viele Ausnahmen in diesem Gesetz, dass es statistisch eher umgekehrt ist. Je größer die Vermögen sind, desto geringer wird die Steuerlast. Wenn wir von Erbschaften und Schenkungen über 20 Millionen reden, was ja eine unfassbar große Summe ist, dann sinkt der durchschnittliche Steuersatz auf 1,4%. Das heißt, wenn Menschen viel Geld erben, dann zahlen sie wenig Steuern. Und haben dann viel mehr Geld zur Verfügung, mit das sie vermehren können. Wenn Menschen wenig Geld erben, dann zahlen sie darauf mehr Steuern und können es dementsprechend weniger vermehren. Und eine dieser Ausnahmen, die auch niemand so richtig erklären kann und die auch völlig abstrus ist, betrifft Wohnungen. Wenn jemand 3 Wohnungen erbt, dann werden die regulär besteuert mit bis zu 30%. Wenn jemand 300 Wohnungen erbt, dann wird das quasi automatisch als Wohnungsunternehmen angesehen. Und Betriebsvermögen ist weitestgehend von der Erbschaftssteuer ausgenommen. Das heißt, da wird einfach die Macht über Wohnraum in die Hände ganz weniger Personen gelegt. Es wird auch noch nicht besteuert. Und das fällt dann in einen sehr, sehr angespannten Wohnungsmarkt. Und das ist absolut ungerecht.
Soziale Ungleichheit in der Gesellschaft, das erleben Sie wahrscheinlich beide auch ganz konkret in dem, was Ihnen geschrieben wird. Frau Bremer, Sie erhalten Bittschreiben von Menschen. Mit welchen Wünschen und Forderungen?
Ja, das erhalte ich tatsächlich sehr oft. Meistens geht es darum, dass Menschen ihren Lebensunterhalt irgendwie sichern wollen und es aus eigener Kraft nicht schaffen. Da geht es entweder um Wohnraum oder es geht um Gesundheit. Gerade wenn ich internationale Anfragen bekomme, dann ist es sehr häufig, kann ich bitte einen Vorschuss haben, um ein kleines Unternehmen aufzubauen, um die Menschen in meiner Umgebung in Arbeit zu bringen. Und natürlich kann ich nicht nachprüfen, was wahr ist an diesen Anfragen. Aber ich sehe schon überwiegend, dass Menschen versuchen, ihr Leben und das ihrer Familie zu verbessern. Und es bedrückt sie sehr, dass sie das aus eigener Kraft nicht schaffen. Und sie erniedrigen sich dann geradezu, um bei mir irgendwie anzukommen. Und das erschreckt mich immer wieder, wie offen dann Menschen teilweise mit all ihren Details umgehen, weil sie denken, das ist notwendig, damit ich ihnen glaube. Also ich bekomme teilweise Lohnzettel, Krankenkassenbescheinigungen, Schulzeugnisse, alles, weil diese Menschen verzweifelt sind und versuchen, mich dazu zu bewegen, ihnen Geld zu geben. Und das erschreckt mich schon immer wieder. Und es ist aber auch ein Muster aus unserer Gesellschaft. Wir verlangen von armen Menschen, dass sie alle ihre Informationen preisgeben, bevor sie auch nur das Mindeste an Sozialhilfe bekommen. Aber wenn wir reiche Menschen in unserer Gesellschaft anschauen, dann ist es völlig in Ordnung, dass die sich hinter irgendwelchen Konstrukten verstecken und ihre Informationen bei sich behalten. Und ja, das macht mich sehr nachdenklich.
Frau Bremer, Sie haben eben schon angesprochen, es wäre doch erstrebenswert, wenn man versucht, diesen Abstand in der Gesellschaft zu überwinden, gemeinsam die Gesellschaft zu gestalten. Zum Schluss die Frage, was können wir als einzelne Menschen dazu beitragen aus Ihrer Sicht?
Gehen Sie wählen. Wenn Sie die Zeit und die Lust dazu haben, reden Sie mit Ihren PolitikerInnen. Bringen Sie Ihre eigenen Interessen ein. Ich weiß, es ist total frustrierend, wenn man aus den täglichen Nachrichten hört, was da teilweise für Themen diskutiert werden und in welcher Qualität. Aber bitte, bitte verlieren Sie nicht den Glauben an die Demokratie. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich mit einzubringen und Ihre Interessen zu vertreten. Denn die nicht vermögenden Menschen sind die Mehrheit. Nutzen Sie diese Mehrheit und lassen Sie uns als Minderheit nicht länger Ihre Geschicke bestimmen.
Bischof Kohlgraf, was können die Kirchen tun, damit Menschen über gesellschaftliche Unterschiede hinweg gemeinsam etwas tun fürs Gemeinwohl?
Ich glaube, dass da viel passiert. Ich denke an viele, viele Ehrenamtliche in unseren Gemeinden. Ich fange mal gar nicht bei dem hauptamtlichen kirchlichen Dienst an, sondern bei den vielen Ehrenamtlichen, die vor Ort etwas tun, um Gesellschaft gerechter zu machen. Also ich glaube, dass es keine Gruppe in dieser Gesellschaft gibt, die sich etwa im Bereich der Migration so sehr für die Menschen einsetzt, wie es die Kirchen und viele der Ehrenamtlichen auch tun. Hauptamtlich, glaube ich, sind wir insofern wirklich eine wichtige Ergänzung anderer demokratischer Bemühungen. Ich denke an die vielen Beratungsdienste, also die Menschen, die mir schreiben, ich komme mit meinem Geld nicht zurecht, ich habe ein Suchtproblem, ich habe ein Familienproblem, ich bin verschuldet, hochverschuldet. Wir haben gute Beratungsdienste, die diesen Menschen auch wirklich weiterhelfen. Das kann man, glaube ich, sagen. Auch Caritas, das ist dann die Organisation, die sozusagen dahinter steht. Die Caritas nimmt auch politisch Stellung. Sie ist politisch sehr aktiv. Ich glaube, auch das ist wichtig. Also, dass wir neben den Hilfsdiensten, die wir haben, dann eben auch politisch Einfluss nehmen. Und das können wir. Und manchmal ist es tatsächlich auch ganz konkret. Wir haben einen Hilfsfonds. Also wenn eine Familie sich an uns wendet und sagt, unsere Waschmaschine ist kaputt, wir können nicht mehr, gibt es auch da sehr unbürokratisch Hilfen. Also das ist eine sehr breite Möglichkeit, Menschen auch zu helfen in ihrer Not. Und Sie haben das angesprochen, auch die weltweite Hilfe, auch das leisten wir, indem wir Projekte eigentlich auch weltweit unterstützen. Also da ist Kirche, glaube ich, auch als Institution, als eine Weltkirche, sehr gut aufgestellt.
Das war unser Podcast Lebensfragen zum Thema Geld, Reichtum, Status und wo bleibt die Verantwortung? Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Stefanie Bremer.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke auch sehr herzlich und an Frau Anja Schneider auch. Danke für die Moderation.
Vielen Dank, Bischof Peter Kohlgraf. Herzlichen Dank allen, die zugehört haben. Mit den Lebensfragen melden wir uns wieder Mitte des kommenden Monats. Wenn Sie uns in der Zwischenzeit bewerten wollen, weiterempfehlen, abonnieren wollen, wir freuen uns sehr. Vielen Dank. Eine gute Zeit und bis bald.
Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.